herzlich willkommen bei Alles Liebe Erika, dem etwas anderen Leadership-Podcast. Bei mir geht es um Selbstliebe, Klarheit, Energie, Freude und Erfolg. Denn Führung beginnt bei dir. So wie du dich führst, führst du auch andere. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass dich ein, versuch ganz viel Neues und hab Spaß dabei. Hallihallo und einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du meinen Podcast Alles Liebe Erika hörst. Heute gibt es wieder einen Gast und ich freue mich riesig, weil jetzt habe ich schon länger keine Gäste gehabt und er ist ein Herzensmensch für mich, muss ich sagen. Ich kenne ihn noch nicht sehr lange, aber es war so, wie man das auf Englisch sagt, love at the first sight. Also wir haben einander gesehen und von meiner Seite haben wir gedacht, den mag ich. Der wirkt kompetent und das habe ich dann auch erlebt in einem Projekt, aber da werden wir später reingehen. Ich sage noch keinen Namen, sondern ich möchte anfangen mit dem, was andere über ihn sagen. Er ist im Spannungsfeld Politik, öffentliche Verwaltung und Wirtschaft zu Hause und da sehr erfolgreich. Und ich möchte drei Referenzen vorlesen, die ich über den Nicolas gefunden habe. Und zwar das erste ist, Nicolas is a bright and highly motivated individual. What impressed me most about Nicolas during the MPP was his ability to think deeply about a topic. The MPP ist ein Programm in Oxford und er wird uns vielleicht nachher was erzählen. Das war in 2018, muss ich dazu sagen, und seitdem hat sich noch ganz, ganz viel verändert. Eine zweite Rückmeldung war, Nicolas has a great reputation within our organization. At all levels, from top management to local activists, which is rare. He has continuously strived to extend and deepen his knowledge and skills, both in theory and practical experience. Das war im öffentlichen Bereich. Und das Letzte, und da wollen wir dann auch gleich weitermachen. Nicolas is one of the best persons I ever worked with. Dependable, trustful, ambitious, courageous, humorous, and highly structured. Any team will benefit from having a chance to work with him. Yay! Und wir haben die Chance, heute ihn als Gast bei mir zu haben. Und das freut mich sehr. Ich spreche über den Nicolas Stühlinger. Herzlich willkommen.
Hallo, Erika.
Jetzt sage ich noch ein bisschen zu dir. Du bist Gründer und Geschäftsführer deiner Firma Vision 61, die es seit 2 Jahren gibt. Das ist eine Beratung und Plattform, die an der Schnittstelle von Politik, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft arbeitet. Man kann auch sagen, der Nicolas arbeitet dort, wo Zukunft gestaltet wird, nämlich an der Schnittstelle von eben diesen Bereichen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Beziehungsweise kann man auch sagen, du beschäftigst dich mit der Frage, wie Gesellschaften Veränderungen wirklich umsetzen, nicht nur darüber reden. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Nicolas, dass du uns deine Zeit schenkst und wir werden ein bisschen eintauchen in den öffentlichen Bereich, deine Erfahrung, aber natürlich auch deine Erfahrung als Unternehmer und Führungskraft.
Ich freue mich sehr. Danke, dass ich da sein darf.
Yay. Was beschäftigt dich denn gerade am meisten in deiner eigenen Firma?
Ich glaube, es ist eine total spannende Frage, weil ich auch unternehmerisch gerade durch eine total interessante Phase gehe. Ich habe du hast das erwähnt, Vision 61 oder Vision 61, vor 2 Jahren gegründet und unser Wachstum als Organisation, als Unternehmen war eigentlich sehr rapide. Und natürlich, wie es halt oft ist, gerade am Anfang eines Unternehmertums, gerade wenn es um eine Agenturleistung geht, die wir anbieten, ist es natürlich schon so, dass das Vertrauen im ersten Schritt natürlich dir als Gründer entgegengebracht wird von Kunden oder von Partnern, die mit uns arbeiten möchten. Und das, glaube ich, das beschäftigt mich quasi gerade sehr stark im unternehmerischen Umfeld, wahrscheinlich sogar am stärksten, ist diese Frage, wie gesund weiter wachsen. Das Unternehmen hat jetzt 4 Mitarbeiter und die Mitarbeiter fangen auch selber schon an, quasi Erfolge zu feiern und Projekte zu entwickeln und auch umzusetzen. Und jetzt ist die große Frage, wie gesund wachsen. Also wie so wachsen, dass es nicht nur das Unternehmen davon profitiert, sondern vor allem die Mitarbeiter davon profitieren. Weil das haben wir ja auch schon vorbesprochen, quasi heute, dieses There is more in you beschäftigt mich quasi schon mein ganzes berufliches Leben. Und diesen Grundsatz zu sehen und zu sagen, there is more in you, meine Mitarbeiter, das beschäftigt mich am meisten. Gesundes Wachstum des Unternehmens und gleichzeitig Wachstum aller Mitarbeiter, die irgendwie Teil dieser Reise sind.
Ja, das war ja der Ausgangspunkt für diesen Podcast, dass wir tauschen uns ja immer wieder aus und wir haben auch ein gemeinsames Projekt designt, wo ich dich ein bisschen besser kennenlernen durfte und eben auch sehr genossen habe, so deine Leidenschaft, dein Engagement, deine Ambition, dein dich so hineinknien in Themen. Und ich glaube, das zeichnet dich wirklich aus. Und dann eben diesen Satz auch, there is more in you. Und das begeistert uns beide, nicht? Weil wir wissen, there is more in each of us, aber there is auch more in any organization, mit der wir arbeiten. Da ist gesamtgesellschaftlich mehr möglich, wenn wir wirklich also miteinander aufgeschlossen, ehrlich und gut und integer arbeiten. Ja? Jetzt steht deine Firma Vision 61, versteht sich als Plattform für Menschen, die im öffentlichen Sektor echte Veränderung gestalten wollen. Wo erlebst du gerade die größten Herausforderungen im öffentlichen Bereich?
Ich glaube, man muss dazu sagen, oder wenn man, bevor ich, was ich auf die Antwort hinleite, eines, was uns als Vision 61 sehr, sehr speziell, glaube ich, macht, ist, dass wir keine, gerade im öffentlichen Sektor, nicht den einen Fokus haben. Also wir sind nicht nur in der Verwaltung. Wir sind nicht nur an der Schnittstelle Politik und Verwaltung. Wir sind nicht nur im Bildungsbereich, im Nachhaltigkeitsbereich, im Konsumentinnenschutzbereich, sondern wir sind in allen dieser Bereiche de facto tätig. Also wir machen Projekte im Bildungsbereich, wir machen Projekte Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung, wir machen Projekte in der Stärkung des Konsumentinnenschutzes. Und das ist insofern wichtig zu wissen, weil sich viele Agenturen halt auf einen Bereich sehr, sehr spezialisieren.
Aber dann darf ich da kurz nachfragen, ja, bevor wir nochmal auf die Herausforderung kommen. Kannst du mir ein Beispiel von einem Projekt geben, wo du wirklich sagst, wow, da ist wirklich etwas gelungen, weil die Organisation bereit war, wirklich eben hinzuschauen und mit euch gemeinsam Veränderungsschritte zu setzen?
Ich glaube schon, dass ein Projekt, das mich persönlich sehr immer noch bewegt, das auch zu sehen, ist das Education Lab in Wien. Das ist eine neue Organisation, die sich geformt hat, ein Bildungszentrum für Wien, mit dem Anspruch, diese Innovationen im Bildungsbereich in ganz Wien zu skalieren. Und wir durften da von der Anfangsphase quasi begleiten, die Organisation. Und das hat mehrere Komponenten, dieses Wow. Weil es geht ja nicht nur darum zu sagen, es gibt auf einmal Räume, wo du hineingehen kannst und siehst, welche Veränderung und Offenheit es bewirkt, sondern es heißt auch, welche Teammitglieder mittlerweile dort arbeiten, wie das Arbeiten auch mit Lehrkräften zum Beispiel, mit Elementarpädagoginnen in diesem Ort neu funktioniert. Ein sehr starkes Miteinander, ein Überwinden von geografischen, organisatorischen Grenzen. Und deswegen, das wäre mein Wow-Projekt, weil ich sehe, auch da ist mehr möglich. Und es ist auch ein anderes Miteinander möglich im öffentlichen Sektor. Das wäre mein Wow-Projekt. Und ich bin immer noch sehr froh, dass wir das bis heute teilweise begleiten in gewissen Fragestellungen. Ja, und ich glaube, das hat mich und auch wahrscheinlich die Organisation sehr geprägt, von Anfang an zu sehen, wenn wir dazukommen zu Projekten, da geht es nicht darum, was du nicht angesprochen, ich komme ja eigentlich aus der Unternehmensberatung, nicht nur sich zu fokussieren auf Konzepte, auf Strategien, sondern diesen Fokus zu haben, wir kommen rein und es passiert wirklich was. Und du stehst mittendrin in der Veränderung und du bist dabei, wenn das erste Mal das Licht eingeschaltet wird. Das ist ein besonderer Moment. Das prägt uns bis heute.
Ach, wie schön. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Also ich bin auch starke Umsetzerin, ja, also dass das, was wir planen, dann wirklich auch begleitet wird in der Umsetzung, Implementierung, bis die Früchte da sind. Also ich glaube, das ist so wichtig, weil gute Strategien haben viele, aber dann dabei zu sein, ob sie greifen, wo Widerstand ist und so weiter. Ich glaube, das ist der Bereich, wo wir einen extremen Mehrwert stiften können.
Total. Und jetzt nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückkommen. Wo ist die große Herausforderung? Eigentlich ist es ein Rückgriff auf die allererste Frage, aber die größte Herausforderung ist für mich, wir arbeiten mit so vielen tollen Persönlichkeiten im öffentlichen Sektor zusammen. Menschen, die wirklich was bewegen wollen. Und oft ist es halt so, du hast eine besondere, tolle Person, die wirklich was bewegen will, in einer Organisation oder in einer Abteilung. Und die möchte wirklich vorangehen und Innovation ins Leben bringen und konkrete Dinge umsetzen. Aber die Person weiß nichts von einer anderen Person, die vielleicht ähnliche Gedanken hat und die auch diesen Drive hat, diesen inneren Anspruch, was bewegen zu wollen. Und die große Herausforderung, finde ich, ist, diese motivierten, engagierten, ganz vielen tollen Menschen im öffentlichen Sektor, ihnen zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein, sondern ihr seid Teil von was Größerem. Mhm. Euch eint eine gewisse Haltung im öffentlichen Sektor, sich nicht auszuruhen, sondern nach vorne zu gehen und Dinge zu probieren. Und das über die Sektoren, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wie kannst du Menschen miteinander verbinden, die eine Haltung eint, aber die vielleicht in Richtung gleiches Ziel eigentlich arbeiten wollen?
Das finde ich total schön, dass du sagst, und er strahlt dabei, gell, wenn er mir das erzählt. Weil genau,
ich strahle ja grundsätzlich.
Das stimmt, aber das ist ja nicht das öffentliche Bild der meisten Menschen im öffentlichen Bereich, sondern oft ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, das System bremst sich selber aus, das sind also Beamte, Beamtinnen, die keinen Bock haben, die Routinetätigkeit machen, aber nicht wirklich über den Tellerrand schauen. Umso schöner ist das zu hören und ich bin total bei dir. Ich kenne auch ein paar großartige Menschen im öffentlichen Bereich, die wirklich vorangehen, die es aber nicht immer leicht haben, weil strukturell es nicht immer so einfach ist. Aber es braucht eben, so wir haben vorher über Leuchttürme im Vorfeld gesprochen, es braucht Menschen, die herausstechen, um eben hier zuversichtlich etwas in die Zukunft zu bringen. Ich möchte aber noch mal auch kurz zurückkommen, weil ich finde es total schön, dieses Education Lab, also dieser Raum, den ihr da geöffnet habt für Begegnung, für gemeinsames Wachstum, für gemeinsame Entwicklung. Ich glaube, das ist eigentlich eine wichtige Rolle auch für Führungskräfte, was du am Anfang auch erwähnt hast. Wir stellen Räume zur Verfügung, wo Menschen sich entwickeln können, entfalten können, wachsen können, sich reiben können. Das ist genauso wichtig. Ja? Viele haben ja Angst vor der Reibung, weil sie nicht wissen, wie sie mit Konflikten umgehen. Aber diese Räume braucht es, glaube ich, in der Zukunft so viel mehr. Wirklich tragfähige, vertrauensvolle Räume, wo Menschen sich öffnen, wo sie aufeinander zugehen und wo wir miteinander nochmal was anderes bewirken können.
Darf ich da gleich einhaken?
Unbedingt.
Weil auch das ist ein Thema, das uns organisatorisch sehr beschäftigt. Dieses Räume öffnen, wo Menschen wachsen können. Ich komme ja, also ich habe ja 10 Jahre eigentlich, fast 10 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und dort hast du natürlich Systeme, die auch über Jahrzehnte, sagen wir so, gewachsen sind, wo es sehr stark auch geht um Verrechenbarkeit. Da geht es um schon auch Top-Down-Hierarchie. Und quasi Juniors, also die jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Anspruch ist quasi, dass die bis in den Abend hineinsitzen. Und ich hab mir mit der Gründung von Vision 61 auch was anderes vorgenommen, weil ich glaube nicht, dass das Arbeitsmodell der Zukunft ist, sondern ich glaube wirklich an den eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Mitarbeiter und die selbstbestimmte Mitarbeiterin, dass Menschen in der Lage sind, ihr Arbeitsumfeld und ihr Lebensumfeld so zu gestalten und aufeinander ausrichten zu können, wenn sie von den Führungskräften den richtigen Raum und Rahmen dafür bekommen. Und das ist jetzt in einer Agenturlogik, in der wir natürlich schon organisiert sind, vielleicht in mancher Weise, schon das ist ein Kulturbruch vielleicht auch in der Branche, zu sagen, ihr seid selbst organisiert und nicht die Frage anzunehmen, darf ich auf Urlaub gehen, sondern die Frage ist, ich würde gerne auf Urlaub gehen und ich habe es mit meinen Kunden und meinen Kollegen schon abgesprochen, quasi darüber möchte ich dich informieren, liebe Führungskraft, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, du, da gibt es aber folgende Limitationen, dass wir das noch gut beachten, aber ich glaube an diesen Menschen, der sein Arbeitsumfeld selbst bestimmen kann und auch bestimmen soll.
Also da bin ich total bei dir und weiß aber aus Erfahrung, dass, weil wie du es gesagt hast, es gibt natürlich viele Systeme, die ihre Mitarbeitenden anders sozialisiert haben, wo noch stark top-down ist, wo noch stark ist, ich sag dir, wie es ist. Und dass die wirklich in die Selbstverantwortung kommen, braucht extrem viel Zeit. Ich habe viele Kulturveränderungsprojekte jahrelang, kennst du, begleitet. Und das war einerseits unglaublich schön zu sehen, dass wenn Menschen wirklich erkennen, die meinen das ernst und ich darf hier mehr machen, ich darf mitgestalten, ich darf mich mehr einbringen, ich soll mich mehr einbringen, dass das nach Monaten oder Jahren dann greift, dass wirklich was anderes entstehen kann. Aber was ich auch gesehen habe, und das war dann für mich frustrierend, dass also in einer Firma, die man wirklich 5 Jahre begleitet, war ein Kulturveränderungsprozess, alle Führungsebenen durch, wahnsinnig tolle Veränderung. Und dann ist leider der Vorstand weggegangen und es kam dann aus dem Mutterkonzern jemand zurück mit dem alten, extrem hierarchischen Verhalten. Und das System ist wirklich in kürzester Zeit wieder zurückgegangen in altes, antrainiertes Verhalten, wo ich mir wirklich damals gedacht habe, ich hau den Hut drauf sozusagen, weil was bringt das alles überhaupt? Aber es hat mich dann total befriedet. Warum? Weil viele der Führungskräfte, die wir jahrelang begleiten durften, das Unternehmen dann verlassen haben, weil sie gesagt haben, du nix, ja, weil sie gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Ich habe was Neues kennengelernt, das mir mehr entspricht, das mehr innere Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten bietet und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch so etwas, wenn man diese Räume zur Verfügung stellt, und das wissen wir beide, das kostet manchmal Kraft, das frustriert manchmal, das wird nicht immer gut ausgehen und es braucht enorm viel Zeit und Zuversicht, quasi diese Veränderung mitzugestalten und mitzutragen.
Und es braucht, das erlebe ich gerade, da bin ich ja ganz offen, auch Lernwille und Lernfähigkeit, ja, nämlich nicht nur auf Seite der Führungskraft, sondern auch auf Seiten des Mitarbeiters. Und es ist ein kontinuierliches Voneinanderlernen, weil ich kann vielleicht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter auf eine ganz bestimmte Weise sein bestes Setting geben. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass das für alle anderen, in meinem Fall drei oder vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich ist, sondern es ist ein kontinuierliches Lernen über den anderen und auch die Offenheit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zu sagen, du, das ist jetzt für mich Neuland, da müssen wir uns gut annähern miteinander. Mhm. Und deswegen, ja, ich verstehe alles, was du sagst, aber es ist schon auch eine Haltungsfrage als Führungskraft.
Na, total.
Und wenn man das mal, und das verstehe ich total, und weil deswegen habe ich auch genickt, wenn du das mal verstanden hast für dich selbst, wie du das handhaben möchtest und dass es anders funktioniert, den Schritt zurückzumachen als ein altes Muster, ist schwierig. Und dann verstehe ich auch Führungskräfte, die dann sagen, geht nicht mehr.
Ja, total. Aber das ist ja das Schöne an unserem Job, dieses immer wieder dranbleiben. Und ich habe etliche Podcasts schon zum Thema Haltung gemacht. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge, wirklich diese innere Haltung. Woran kann ich mich bei mir selbst anhalten? Ja, also diese innere Klarheit über, wofür stehe ich, was sind meine Werte, aber wofür stehe ich überhaupt nicht mehr oder gar nicht zur Verfügung? Das ist, glaube ich, so wichtig. Jetzt bist du ja sehr stark in diesem öffentlichen Sektor tätig. Was würdest du sagen, funktioniert heute noch aus dem 20. Jahrhundert im öffentlichen Sektor und was passt nicht mehr in unsere Zeit? Weil also viel natürlich hat auch Qualität und macht Sinn. Also ich bin keine Freundin von alles ist schlecht und jetzt kommt alles Neue, das Gute, sondern was sind die Dinge, woran wir uns noch halten und orientieren können und was passt nicht mehr in unsere Zeit?
Also ich glaube, die Welt hat sich schon wahnsinnig verändert. Du weißt, welcher Geburtsjahrgang ich bin. Für die Hörerinnen und Hörer, es ist 1987. Sie können sich ja, glaube ich, alle selber rechnen, wie alt ich also heute bin. Ich glaube schon, dass die Welt dynamischer geworden und sich auch quasi strukturell verändert hat. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor, der wahrscheinlich jetzt nicht mehr so funktioniert wie im 20. Jahrhundert, ist der Glaube, dass eine Organisation ein Problem alleine lösen kann. Ich glaube, die Politikfelder und die Felder im öffentlichen Sektor sind einfach zu vernetzt miteinander, haben auch gewisse Abhängigkeiten und Bedürfnisse auf beiden Seiten oder auf mehreren Seiten. Und das heißt, dieser Glaube, wir machen das jetzt so und dann wird das quasi gelöst, ich glaube, das ist vorbei. Und das führt mich zurück zu meinem ursprünglichen Punkt, wo ich sage, ich glaube, wir können die großen Herausforderungen in unserer Zeit nicht darin lösen, dass quasi eine Person in einer Abteilung, in einer Organisation eine Veränderung vorantreibt, sondern sie muss eigentlich überlegen, wo sind meine Verbündeten in meiner Branche, in meinem Sektor, vielleicht auch in meiner Organisation, die mir helfen, das voranzutreiben, das Vorhaben und diese Veränderung ins Leben zu bringen.
Und jetzt sind ja das hochkomplexe Systeme, gerade wenn ich sektorübergreifend arbeite. Wie funktioniert aus deiner Meinung nach Veränderung in komplexen Systemen?
Ich glaube, es ist nicht die eine Veränderung, dass ich sage, ich mache das jetzt und das wird zu X führen. Also ich glaube, es ist schon ein systemischer Ansatz, wo die Dinge zusammenhängen.
Also wo wir das ganze System
betrachten. Wo du das ganze System betrachten musst. Das heißt, wie funktioniert Veränderung? Funktioniert aus meiner Perspektive oder Erfahrung ein ganz zentrales Element ist halt quasi unter den vielen Akteuren, die du hast, unter den vielen Stakeholdern, die du vielleicht in solchen Prozessen bedenken musst, einmal ein gemeinsames Bild zu schaffen am Anfang, was ist die Richtung? Weil dass am Weg dort zu dem Ziel, zur gemeinsamen Richtung, dann es gewisse Zerfransungen geben wird. Ja, das ist dann auch Handwerk, das zu lösen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, alle mal auf Schiene zu bringen und zu sagen, wohin wollen wir eigentlich gemeinsam? Und da kommt auch quasi die Idee auch von Vision 61 sehr stark zum Tragen, weil wir uns quasi auch als Intermediär, als Plattform zwischen den unterschiedlichen Welten sehen. Weil was ich in den letzten 10 Jahren auch gelernt habe, ist, natürlich hat jede Organisation ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse und gewünschte Sichtbarkeit. Und die Frage ist, wo ist aber der Ort oder die Plattform oder das Zentrum, wo man zusammenkommt und sich den Fortschritt gemeinsam erarbeitet und quasi Schritte weitermacht? Und das versuchen wir in vielerlei Hinsicht zu sein. Der Ort, wo man zusammenkommt und sagt, okay, wir möchten gerne etwas gemeinsam machen, machen wir uns hier genau aus, wie das ausschauen kann. Und dann legen wir auch einmal los und verbleiben nicht in Strategien und Konzepten.
Mm, schön, bin total bei dir. Schön. Ja, also dieser gemeinsame Fokus, die Ausrichtung, Kräfte bündeln. Ja, jetzt weiß ich, du hast in Oxford in England studiert, du hast in Harvard Weiterbildungen gemacht. Ich habe in Berkeley unter anderem auch meinen Doktor begonnen. Ich liebe diese International Community, weil das so bereichernd ist. Was hast du da speziell, weil ich glaube, das ist auch, was uns sehr ähnlich ist, dieses Feuer für Internationalität, für über den Tellerrand schauen, mit unterschiedlichen Zielgruppen zu arbeiten oder auch Kulturen. Was hat dich dort geprägt, wo du sagst, das würde uns in Österreich, und ich bleibe jetzt einmal groß, in Österreich noch gut tun?
Ich möchte die Geschichte auch ein bisschen erzählen, weil Oxford ist ja nicht etwas, was so einfach passiert. Also ich habe einen Master in Public Policy in Oxford gemacht und bin der erste Österreicher, der in diesem Programm jemals genommen wurde.
Not just a pretty face.
Aber natürlich ist es so, dass du das, vielleicht nicht natürlich, aber bei mir war es so, natürlich gehst du dann nach Oxford und du bist der erste Österreicher, der jemals genommen wurde. Du gehst dann natürlich hinein und denkst, ich bin eigentlich schon ein Smart Cookie, ne? Also ich bin nicht der Blödeste, dass ich daherkomme. Mhm. Und das ist natürlich eine gewisse Arroganz, die du dann mitbringst, aber die verschwindet eigentlich am ersten Tag. Weil mein Jahrgang, mit denen ich studiert habe, das waren 120 Personen aus 82 Ländern der Welt.
Wow.
Und du siehst relativ schnell, oder eigentlich siehst du es, wenn du schon reingehst, da gibt es schon sehr, sehr smart Cookies auf dieser Welt. Und vielleicht solltest du deine Hochnäsigkeit und leichte Arroganz auch ablegen. Mhm. Weil das hindert natürlich total, dass du voneinander lernst. Und das ist schon etwas, was sie in diesem MPP sehr stark auch darauf Wert gelegt haben, dass sich die Leute sich öffnen und voneinander lernen.
MPP steht für Master für
Public Policy.
Ja.
Und was uns gut tun würde, glaube ich, in Österreich, ist dieser Blick über den Tellerrand. Quasi nicht immer, und ich finde, das ist was tief Österreichisches, empfinde ich immer, es macht immer ein bisschen Witz drüber, aber im Herzen glaube ich es natürlich schon. Wir Österreicher tendieren schon oft dazu, Dinge einfach selbst zu erfinden zu wollen und sich nicht drüber Gedanken zu machen, was gibt es denn eigentlich für Modelle, Ansätze in anderen Ländern, die einfach schon funktionieren und nicht das Neueste erfinden zu wollen, weil Österreich so speziell ist, sondern einfach mal diesen Blick nach außen zu bringen.
Mm.
Und das ist das quasi, was Österreich, finde ich, noch stärker machen wird als Land, als Gemeinschaft, als Gesellschaft, wenn wir Offenheit hätten oder mehr Offenheit hätten nach außen und zu sagen, hey, was funktioniert eigentlich, was können wir uns vielleicht auch abschauen.
Na, da bin ich total bei dir und komme zurück ein bisschen auch zur Arroganz, weil das habe ich schon auch erlebt, wie ich 1996 bei IBM begonnen habe. Und ich war in Österreich und für Osteuropa, für ein paar Länder verantwortlich in meinem Bereich Education. Und ich habe schon eine Arroganz teilweise erlebt, der Österreicher den osteuropäischen Staaten gegenüber. So, wir erzählen euch jetzt, wie das Leben funktioniert. Und ich habe mir gedacht, das ist so anmaßend, weil die viel mehr Erfahrung teilweise als wir haben. Und wir werden doch gut beraten, wenn wir hingehen und so wie du gesagt hast, sie fragen würden, wie das miteinander funktionieren kann. Also Interesse zeigen, Neugierde und so weiter. Aber es war so ein Ansatz, wir stülpen das drüber, was wir für richtig erachten. Und dadurch natürlich unterdrücken wir ganz viel. Und das passiert ja immer wieder auch in Organisationen. Das ist oft auch gut gemeint. Wir wissen, was ist, aber Die Frage ist, macht es in dem Land, in der Organisation oder in der Organisationseinheit überhaupt Sinn? Und da passt unser Satz wunderbar, dieses there is more in you, there is so much more in all of us. Und wenn wir glauben, so one size fits all, geht nicht. Ja? Also es ist wirklich so diese Individualität, die es gilt zu wertzuschätzen auch. Ja,
ja, und mein Appell ist ja nicht zu sagen, wir schauen uns das an und nehmen das eins zu eins über.
Ja.
Sondern mein Appell ist zu sagen, wenn es woanders schon funktioniert, ein Modell, ein Ansatz, ein Projekt, ein Vorhaben, heißt es ja nicht, ich nehme es eins zu eins über, sondern ich überlege mal, was kann ich davon lernen? Oder das, was wir ganz viel in unseren Projekten machen, dieses nach außen schauen und zu sagen, was funktioniert vielleicht in einem anderen Land, ähnliches Setting, aber quasi nach Blick nach außen zu werfen und zu sagen, schauen wir uns das Beispiel genau an, und dann entsteht der große Wert ist, wenn wir, und das machen wir ganz viel, Menschen aus diesem internationalen Hintergrund von diesem Ansatzmodell einladen, mit dem österreichischen Verantwortlichen mal ins Gespräch zu kommen. Und quasi bewusst auch darauf zu setzen, diese Offenheit, du, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, wir sind die tolle Organisation und wir können das, und die andere sagt, wir sind die tolle Organisation im Ausland und können das, sondern diesen Wissenstransfer, diesen Austausch auf Augenhöhe zu kuratieren. Und das sind eigentlich eine der tollsten Erfahrungen, die wir im Beruf natürlich dann im beruflichen Umfeld dann auch erleben, wenn Menschen aus diesen Gesprächen, aus internationalen Gesprächen rauskommen und sagen, da waren so viele Dinge dabei, die habe ich gar nicht erwartet, die habe ich gar nicht am Schirm gehabt, na, darüber muss ich nachdenken. Wenn man sieht, ach, da fängt jetzt was an zu arbeiten, bei unserem Kunden oder unserer Kundin, da fängt jetzt was an zu arbeiten. Das sind eigentlich die schönsten Momente.
Ich arbeite mit ein paar großen Organisationen im öffentlichen Bereich und da erlebe ich auch immer, dass sie irgendwo in die nordischen Länder oder wo auch immer hinfahren und sich austauschen und die genießen, wie du sagst, die genießen das enorm, weil es immer bereichernd ist. Ja,
ja, und man auch sieht, es ist vielleicht anders möglich, ja, als man es vielleicht hier gestaltet.
Ja. Na gut.
Von Führung, ja, über Hierarchie bis hin zu Projekten, die man umsetzt.
Ja, na, wir sehen das schon so oft, gerade in der Education, da schauen wir sehr oft zu den nordischen Ländern, nicht? Wie die es machen, Schweden, oder da gibt es ein paar gute Vorbilder. Ne?
Sehr, und man, da muss man dann auch genau hinschauen bei vielen Dingen, weil natürlich nur als Beispiel, wir schauen uns gerade auch das Thema Pädagoginnenmangel an im internationalen Kontext. Und ja, es ist der erste Blick ist natürlich immer Richtung Nordics, also Dänemark, Schweden etc. Und da stellt sich die Frage, ja, auf den ersten Blick schon, aber schauen wir mal genau hin. Und dann sehen wir eigentlich zum Beispiel im Nordics-Bereich das Thema Pädagoginnenmangel, haben die ja eigentlich auch nicht so richtig unter Kontrolle. Vielleicht müssen wir unseren Blick doch einmal von den bekannten Beispielen wegdrehen und sagen, was passiert sonst noch in der Welt?
Guter Punkt, ja. Also, dass wir uns doch nicht blenden lassen.
Nicht blenden lassen.
Ja, wichtig. Ich glaube, das ist bei allem dieses, eben die Oberfläche ist gut, aber dann immer ein bisschen tiefer graben und schauen, was macht wirklich Sinn und ein bisschen differenzierter hinzuschauen.
Ich finde es einen guten Punkt auch für dein Führungsthema, was wir ja auch immer wieder diskutieren, und das finde ich jetzt einen schönen Impuls, dieses tiefer graben. Weil es ist ja, komm zurück auf das Thema Führung. Es ist ja natürlich im Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es basiert natürlich auf gewisse Fragen oder ich mache es als konkretes Beispiel. Wir haben das Thema Jahresgespräch, haben gesagt, das machen wir ganz anders. Und weil wir quasi überzeugt sind, wir sind eigenverantwortlich und selbstbestimmte Menschen, haben wir das Thema Entwicklungsgespräch komplett umgedreht. Und es ist nicht die Führungskraft, die dem Mitarbeiter sagt, das sind deine Jahresziele, sondern der oder die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, sagt der Führungskraft, ich möchte dieses Jahr Folgendes erreichen. Und quasi, dann ist es eigentlich die Aufgabe der Führungskraft, ein bisschen tiefer zu graben und zu sagen, wirklich? Und ist es, tust du das quasi ein bisschen, ist dieses Ziel vielleicht zu niedrig oder ist es zu hoch? Oder wo bewegen wir uns? Wo willst du denn eigentlich langfristig hin? Also auch da ein bisschen tiefer zu graben und zu sagen, du bist ein eigenverantwortlicher Mensch, ich verstehe, wo du hin willst. Ich kann dich als Führungskraft aber schon ein bisschen challengen und sagen, ist da vielleicht more in you wieder?
Na, das finde ich großartig. Also erstens, dass die Mitarbeitenden selber mal überlegen, wo sehe ich mich? Und dann natürlich gemeinsam den Schlusspunkt setzen, sage ich mal, nämlich, wie du sagst, also entweder challengen, da geht noch mehr, Oder vielleicht ist das unrealistisch oder es ist vorprogrammierte Enttäuschung, wenn du dir zu viel vornimmst. Aber ich musste auch immer an meine beste Managerin denken, die ich jemals hatte. Das war eine Französin, ich habe sie schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt. Marie-José Spier. Und die hat, also das war die strengste Person, die ich jemals hatte. Ich habe noch nie so viel gelernt wie bei ihr, weil wir mussten auch unsere Zielvereinbarungen also schicken. Und davor war es immer so, dass das einfach abgenickt wurde. Und sie war die erste Person, die gesagt hat, na Erika, also da geht ja noch viel mehr. Und das war im ersten Moment unangenehm, weil ich wollte nicht, dass sie glaubt, ich will overzahlen, wie wir das so schön in Wien sagen. Aber die hat uns so gefordert, die hat uns so aus der Komfortzone herausgeholt und wir haben so einen Entwicklungsschub alle gemacht. Das war nicht immer angenehm, aber es war total erfolgreich für uns alle. Und deswegen finde ich das auch so wichtig bei Führungskräften. Wir dürfen Menschen oftmals auch mehr zutrauen. Und zugleich müssen wir auch, haben wir im dieswöchigen Podcast schon gesagt, eine Fürsorgepflicht. Und es ist immer diese Balance zwischen quasi fordern, aber dann auch schauen, dass eben die Leute selbst gut auf sich schauen. Und darum geht es ja auch immer wieder in meinem Podcast. Gell?
Ja, und das ist ein weiterer Punkt, der mich im Moment in Führung sehr fordert. Weil wir natürlich, also die eine Erfahrung, die mich sehr stark geprägt hat, war natürlich Oxford, diese knapp 1,5 Jahre, die ganz viel für mich verändert haben und mich entwickelt haben und mich gepusht haben. Und auf der anderen Seite, weil du es angesprochen hast, Harvard, dieses Führungskräfteprogramm zu machen, ist die andere Sache, die mich, glaube ich, sehr geprägt hat. Und warum heißt eigentlich mein Unternehmen Vision 61? Weil John F. Kennedy 1961 Präsident geworden ist. Und quasi dies, und in Harvard habe ich meine Fortbildung an der John F. Kennedy School of Government gemacht. Und so schließt sich quasi eigentlich wieder der Kreis, weil wir durch unsere, ich sage es auch immer, es ist die Gründungsgeschichte. Also dieses, John F. Kennedy sagt, we go to the moon in this decade. 1962, aber er ist 61 Präsident geworden, und 62 hat er das gesagt. Und sagt, dieses große Ziel wollen wir als Nation erreichen. Und natürlich, was passiert ist, wenn wir dieser Gründungsgeschichte folgen, zieht das natürlich wahnsinnig motivierte Menschen an. Und natürlich Menschen, die sich auch in dieser Tradition sehen und verstehen, ich habe eine Führungskraft, die sagt, deren Anspruch ist, there is more in you. Mhm. Und gleichzeitig arbeite ich in einem Unternehmen, das einen gewissen, allein von der Gründungsgeschichte mit Kennedy, schon einen hohen Anspruch hat, zieht das natürlich sehr motivierte Menschen an. Und da ist die Herausforderung, die ich quasi auch in Führung aktuell erlebe, gerade weil wir so viele motivierte Menschen quasi anziehen und sich aktiv, initiativ bei uns auch bewerben. Und dann arbeiten sie bei uns. Und dann kommt genau das, du hast ambitionierte, junge Menschen, die was erreichen wollen und die vielleicht in manchen Momenten über die Kraftgrenze gehen. Mhm. Und das gut zu erkennen und zu sagen, schau auf dich, du hast Fürsorgepflicht genannt, schau auf dich, auch zu sagen, hey, ich glaube, nimm mal einen Urlaub, fahr mal weg und wir werden das Projekt auch ohne dein tolles Involvement schaffen. Aber das ist ein großer Punkt, wenn du Unternehmen hast, wo motivierte Mitarbeiter arbeiten, dass du schaust, dass sie eben nicht über diese Kraftgrenze gehen.
Das wird dich dein Leben lang begleiten, kann ich dir sagen, weil diese Balance zwischen Ambition, Engagement und Selbstfürsorge ist, it's a daily hassle sozusagen. Das ist, wenn du begeistert bist von etwas, wenn das ist ja, gibt ja irrsinnig viel Energie. Und ich glaube, das zu managen ist eine hohe Kunst und es wird manchmal gelingen und manchmal auch nicht. Da müssen wir auch ganz offen und ehrlich sein. Es wird nie immer so sein, das kann ich als Unternehmerin nach 21 Jahren sagen, dass man immer gut balanciert ist. Es wird Phasen geben, wo wir übers Ziel schießen, aber aus so einer Begeisterung vielleicht auch oder weil es notwendig ist. Ja? Und zugleich dann aber gemeinsam wieder hinzuschauen auf das, was uns Energie gibt, ist total wichtig. Und ich denke mal, allein, dass das Bewusstsein da ist, allein, dass ihr von Anfang an schon Klarheit habt, das sind unsere Grundwerte, das sind Themen, die uns beschäftigen, wird was anderes möglich sein. Ja? Und wenn man das nicht hat, dann natürlich ist es schwierig. Aber ich denke mal, das sind die Herausforderungen, die wir tagtäglich managen müssen, sind diese Vielfalt, diese Dilemmas, die wir oft nicht auflösen können. Ja? Und das müssen wir dann auch aushalten. Das heißt, wir haben vorher von Räumen gesprochen, Räume für andere zur Verfügung zu stellen. Das ist die Kunst von Unternehmern und Unternehmerinnen oft oder die Herausforderung, diese Räume zu halten mit all ihrer Volatilität und mit all ihren Herausforderungen. Und
meine Ergänzung wäre, nicht nur zu halten, sondern sie auch auszuhalten.
Genau.
Und
genau.
zu sagen, da kommt jetzt ein Gegenwind oder, genau. oder da kommt ein Widerspruch.
Ja.
Und das auch zuzulassen und das anzunehmen und zu sagen, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, vielleicht muss ich auch was ändern und nicht nur ganz Mitarbeiter blaming.
Wichtig, Widerspruch einladen, kontroversielle Diskussionen zulassen, das ist es. Es lebendig halten und zugleich aber wissen eben, wofür stehen wir und wofür stehen wir nicht. Ja, und das ist ein ständiger Lernprozess. Und es braucht immer wieder Klarheit und Auseinandersetzungen. Es reicht eben nicht, und du hast das am Anfang erwähnt, es reicht nicht, dass wir uns einmal zusammensetzen als Top-Team und über Strategie sprechen und dann glauben, das flutscht so und funktioniert und die machen es genauso, wie wir wollen, sondern wir müssen einerseits diese klare Ausrichtung miteinander haben, Kräfte bündeln, in eine Richtung ziehen und dann regelmäßig dranbleiben. Regelmäßig, ja.
Ja, und ich in meiner ersten oder vorigen beruflichen Stationen war ein großes Learning dieses, ich glaube, es ist eben nicht top-down, aber es ist, also Strategie zum Beispiel ist nicht ein top-down-Thema, aber Strategie ist halt auch nicht ein bottom-up-Thema, sondern es ist dieses Spannungsfeld zwischen Leadership und Partizipation. Und das gut für die Organisation zu managen, aber auch in Kundenprojekten zu managen, ist eigentlich die hohe Kunst. Wo sind die Momente, wo es Entscheidung braucht? Und wo sind die Momente, wo man gemeinsam Dinge entwickelt und auf die Straße bringt?
Absolut. Ich bin jetzt auch neugierig, weil du hast gesagt, du warst der Erste, der das geschafft hat. Jetzt gibt es vielleicht Hörerinnen oder Hörer, die sagen, ich möchte das auch machen. Wie ist es dir gelungen, bei diesem Oxford-Programm dabei zu sein? Was glaubst du, wann so Zutaten deines Erfolgs, um dort genommen zu werden?
Ich habe darüber schon lange nachgedacht. Ne? Also für die Hörerinnen und Hörer ist es ja interessant, weil ich bin ja nicht nur der Erste gewesen, sondern auch der Letzte.
Nein.
Ja, das kann jetzt natürlich sein, dass die große Erwartung, die an mich gesetzt worden ist, leider nicht erfüllt worden ist und kein Österreicher nachgekommen ist. Aber ich war jetzt de facto der Letzte.
Und ich habe mir schon gedacht, ich wollte dich schon fragen, ob es so Alumni-Treffen gibt von
denen. Gibt es ganz viele.
Aber nicht von halt Österreichern, die dort waren.
Also ich kann mich schon alleine auf einen Café setzen, aber es ist dann recht uninspirierend, also zumindest für mich. Ich habe schon darüber nachgedacht, was hat denn mich dorthin gebracht. Und ich finde sie, ich habe eine persönliche Reflexion über meine eigene berufliche Entwicklung oder persönliche Entwicklung. Retrospektiv macht alles Sinn. Es macht alles Sinn. Ah, das ist ganz logisch, dass dieser Weg dann quasi nach Oxford geführt hat und ist ganz logisch, dass aus Oxford dann Beratung im öffentlichen Sektor und ist ganz logisch, dass dann irgendwann einmal die Unzufriedenheit war und mein eigenes Unternehmen. Also ich glaube, im Nachhinein ist man sehr gut darin, eine Geschichte vielleicht aus Zufällen zu machen. Aber die Reflexion, was der Hebel ist, dorthin zu kommen, ich glaube, ich habe mal mit einem jungen Talent gemacht. Sie wollte auch unbedingt auf eine Top-School. Mhm. Ich habe sie eigentlich gefragt, was willst du? Das war die erste Frage, die ich eigentlich hier gestellt habe. Was treibt dich eigentlich wirklich an? Was willst du denn wirklich, dass sich verändert? Was willst du, wofür brennt dein Herz eigentlich? Und so haben wir uns eigentlich in einem Dialog angenähert, diesen Essay, das du dann schreibst, warum du quasi der Top-Kandidat für dieses Cool bist. Und oft ist es natürlich auch eine Glückslotterie. Aber ich glaube, im Kern steht sich zu überlegen, what drives you? Warum? Was willst du verändern? Warum gerade diese Universität? Und ich glaube, das steht eigentlich im Zentrum, weil ob es jetzt Oxford ist oder eine andere School, ist eigentlich egal. Die Frage ist, was motiviert dich? What drives you? Und dann kann man sich immer noch im nächsten Schritt, ob es wie bei dir Berkeley ist oder ob es bei mir Oxford ist, ist dann die Frage, welches School kann dir am besten auf diesem Weg helfen? Und vielleicht ist es eine School in Dänemark, aber vielleicht ist es Oxford.
Schön. Ja, aber das ist das, was ich, glaube ich, an dir vom ersten Tag an geschätzt habe, ist eben einerseits, man weiß, wie viel Erfahrung und Kompetenz du hast, aber deine Herzensbildung ist einfach einmalig. Und das ist, ja, da lächle ich mich wieder an, aber das ist so wichtig. Weißt, wir brauchen heute Herzensbildung. Und Herzensbildung ist nicht, wir sind alle lieb und halten uns an den Händen, sondern Herzensbildung zeichnet sich für mich dadurch aus, dass man ehrlich ist, direkt ist, Dinge am Punkt bringt, das ist Herzensbildung für mich. Ja. Also um dadurch einen Unterschied zu machen. Ich musste jetzt schmunzeln bei dem, dieses so retrospektiv macht immer alles Sinn. Da gibt es den wunderbaren Spruch von Steve Jobs, der sagt, only by looking back can we connect the dots. Nicht? Und oftmals, wenn wir drinnen sind in der Situation, ist extrem herausfordernd, aber rückblickend denkt man sich, also ist das Beste, was passiert ist. Aber
und es ist ja ganz logisch.
Ja, ja, genau. Ist. Ja. Aber das finde ich schön. Jetzt möchte ich aber nicht zurück, sondern noch vorblicken. Vision 61, finde ich ja wirklich einen tollen Namen. Auch da gibt es ein schönes Zitat vom Thomas Edison, das kennst du sicher, der hat gesagt, Vision without execution is hallucination. Also Vision ohne Umsetzung ist Halluzination. Daher die Frage an dich auch, was würdest du sagen, welche Art von Leadership braucht der öffentliche Sektor heute, um erfolgreich zu sein?
Ich glaube, wir leben schon, oder wir kommen aus einer Zeit, wo dieses Top-Down-Leadership, harte Exekution, die viele Generationen, glaube ich, geprägt hat. Sagen wir so. Du bist eine Leadership-Expertin. Ich bin jetzt kein belesener Leadership-Experte. Ich kann nur sagen, was ich für mich quasi reflektiert habe, welcher Leadership es vielleicht in den Projekten, die wir begleiten, am vorteilhaftesten für den Projekterfolg sind. Und ich glaube, das kann ich gar nicht an Theorie ableiten, sondern was ich gesehen habe. Aber eine Sache, die ich schon mehrfach gelesen habe, ist das Thema Servant Leadership. Mhm. Also sich selbst nicht in den Vordergrund zu rücken, sondern ein Servant, also ein Diener, eine Dienerin des Erfolgs zu sein und des Teams zu sein und andere Leute zu ermächtigen, zu strahlen und sich nicht in den Vordergrund zu drängen, sondern die anderen nach vorne zu bringen und quasi andere ermächtigen, dass sie wachsen, dass sie nach vorne gehen, dass sie sich was zutrauen. Ich glaube, das ist das, was ich beobachte, was am erfolgreiche Projekte sehr stark ausmacht. Diese Menschen da zu sehen und zu erleben.
Da finde ich schön, dass du das sagst, weil Servant, das wird ja oft missinterpretiert, eben wenn du sagst, so, ich servisiere dich. Das klingt, also bei manchen, wenn man sich eben nicht damit in der Tiefe auseinandersetzt, könnte das so anmuten wie, ja, ich mache alles, was meine Mitarbeiter wollen. Ich bin ihr Diener, ich laufe herum und quasi. Und es ist genau das Gegenteil. Es ist das, ich, wie du gesagt hast, ich helfe dir, in deine Kraft zu kommen. Ich helfe dir, quasi über den Tellerrand zu schauen, schneller vielleicht leistungsfähig zu sein. Und das ist nicht immer angenehm. Wir wissen, Entwicklung tut manchmal weh, ist schmerzhaft, weil wenn wir neue Dinge lernen, ich vergleiche das immer gern mit Sport, wenn ich ins Fitnesscenter gehe und neue Muskulatur aufbaue, tut das weh und das tut Wochen, Monate lang weh. Und wenn die Muskulatur dann irgendwann da ist, muss ich sie dauerhaft erhalten und immer wieder ins Fitnesscenter gehen. Und das Gleiche ist auch bei der Leadership-Muskulatur. Also Lernen ist nicht immer angenehm. Lernen tut manchmal weh. Und Servant Leadership heißt nicht, ich servisiere alle um mich herum, sondern ich möchte sie zu Höchstleistungen begleiten. Und ich finde das großartig, was du sagst, weil das ist sicher die Zukunft von Führung.
Und was bleibt, und die Frage ist auch, was bleibt denn am Ende eines Berufslebens von uns?
Das, wie sich Menschen fühlen, wenn sie mit uns zusammen sind.
Genau. Und das bleibt, und diese Beziehung, die man dann quasi auch aufgebaut hat und dieses Gefühl, das einem bleibt in der Interaktion, das ist doch das, was bleibt am Ende. Mhm. Und es genauso, also jetzt die Hörerinnen und Hörer wissen, kennen ja jetzt mein Geburtsdatum, aber hat mich jetzt schon auch wieder beschäftigt im anderen Kontext, was bleibt denn dann von mir? In dem Fall hat es natürlich getriggert durch unsere zwei Kinder, wo man sich irgendwann einmal die Frage stellt, was soll denn von mir bleiben? Und ich glaube, das Schönste ist, wenn man doch dann am Ende zurückschauen kann und sagen, schau mal, die Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, die ich vielleicht als Servant Leader begleiten durfte, schau mal, was die Tolles, was aus diesen Persönlichkeiten geworden ist, wie die das Leben von anderen Menschen gestalten und wie die vielleicht die nächste Generation an Servant Leaders hervorbringen oder ermächtigen. Und wenn ich jetzt zurückschauen würde, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich mit 60 aufhöre zu arbeiten, aber wenn ich jetzt in 25, 30 Jahren zurückschaue und sage, wow, da sind richtig viele tolle Menschen entstanden, die einen Beitrag leisten zum Wohl der Gesellschaft und die das in ihrer Rolle machen und wo ich vielleicht einen kleinen Stein dazulegen konnte, das ist doch das Schönste, wenn man zurückschauen kann.
Ja, na, du sprichst mir aus der Seele. Ich finde, es ist so schön, wenn man Menschen begleiten kann, die wirklich wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind, die wirklich also einen positiven Beitrag hinterlassen. Und ja, bin bei dir. Und da gibt es eben diesen schönen Spruch von der Maya Angelou, die eben sagt, also sprichwörtlich, Menschen erinnern sich nicht, was du gesagt hast, was du getan hast, aber sie erinnern sich daran, wie du dich fühlst oder gefühlt hast, wie du mit ihnen zusammen warst. Und Servant Leadership ist ja ein Leadership-Stil von einigen, die wir haben. Nicht? Wir müssen genauso delegieren können. Wir müssen manchmal wirklich ganz klare Entscheidungen treffen und vielleicht auch durchgreifen und so. Also es gibt ja unterschiedliche. Aber ich glaube, das immer wieder, und das schließt den Kreis zum Beginn, bei Haltung. Mit welchem Menschenbild, mit welchem Verständnis, mit welcher Einstellung gehe ich auf Menschen zu und möchte die begleiten. Und ich sage es immer wieder, ich glaube, Unternehmerin, Unternehmer, Führungskraft zu sein, ist einer der herausforderndsten Jobs, weil du hast nicht nur Themen, die du treibst, du hast mit Menschen zu tun und die nerven uns manchmal, irritieren uns, verletzen uns, kränken uns, aber erfreuen uns enorm. Und dass wir Multiplikatoren sind, das ist ja das Schöne auch, nicht? Also das finde ich ganz toll.
Ich finde es total den wichtigsten Punkt. Als Führungskraft bist du Multiplikator in der Haltung. Und wenn du schaffst, die Haltung zu multiplizieren und in die Welt zu bringen, positiv, zukunftsorientiert, ist doch eines der schönsten Dinge, was da passieren kann.
Ja, und da brauchen wir jetzt gerade ganz, ganz viele Menschen, die wirklich Haltung beziehen. Wir sehen das gerade weltweit in der Politik, in der Wirtschaft, wo so viele den Mund halten und nicht die Eier, sage ich immer, Cojones haben, wirklich also Halt zu sagen oder so. Und ich denke mal, jeder von uns kann einen Unterschied machen. Ja, es ist manchmal herausfordernd, aber jeder kann einen Unterschied machen. Und wir müssen uns halt da auch immer wieder zusammenfinden, um miteinander mehr Kraft zu bewirken. Übrigens, der Nikolas hat keine einzige Frage im Vorfeld bekommen. Wir machen das alles sehr spontan. Wir hatten nur den einen Satz, there is more in you. Und das ist absolut richtig. There is more in you and me and all together. Also am Ende gibt es immer 5 Fragen, sind immer die gleichen.
Dann hätte ich mich de facto besser vorbereiten
müssen. Du hättest 1-2 Podcasts anhören können mit Gästen, aber nein, so ist es ja wirklich spontan. Lieber Nikolas, die erste Frage. Wer oder wie bist du, wenn keiner zusieht?
Ich glaube, ich brauche da ein bisschen Kontext oder ich möchte euch Kontext geben. In meinem Berufsleben bin ich wahnsinnig aktiv, ganz viel telefonierend, ganz viel nachdenklich, aktiv kommunizierend. Ich glaube, wenn mir niemand zuschaut, dann bin ich wahnsinnig introvertiert und versuche eigentlich Kraft in mir zu sammeln. Also versuche eigentlich wenig zu reden, liege auch mal einfach mal gerne auf der Couch und schaue vielleicht auch mal ins Nichts.
Ach, herrlich, herrlich. Zweite Frage, wo hast du dich heute am lebendigsten gefühlt?
Ja, lustig, dass du die Frage jetzt stellst, weil ich bin gerade im Halbmarathon-Training und ich habe heute eine lange Laufeinheit schon ganz in der Früh gehabt. Das heißt, wo habe ich mich heute am lebendigsten gefühlt? Wahrscheinlich beim langen Lauf an der Donau, kurz nach Sonnenaufgang, auf Wien zulaufend. Da habe ich mich wahrscheinlich am lebendigsten gefühlt.
Wir haben ja gerade fantastisches Wetter in Wien, wirklich. Also so 14, 15 Grad,
das ist herrlich.
Ja. Diese Frische in der Luft, herrlich. Dritte Frage, mit welchem Leader oder Leaderin, die können lebendig, tot oder fiktiv sein, würdest du gerne arbeiten mal oder essen gehen?
Ich möchte es noch einmal reflektieren auf die Gründungsgeschichte von Vision 61. Es ist ja 61, weil John F. Kennedy Präsident geworden ist. Als Person interessiert mich sein Bruder viel mehr, also Robert F. Kennedy. Der ist ja ehemaliger US-Senator. Ich glaube, er war auch Generalstaatsanwaltschaft. Und also in der Präsidentschaft seines Bruders, wollte dann auch selber Präsident werden, aber ist er dann erschossen worden. Und ich habe in meiner Oxford-Zeit seine Biografie gelesen und war sehr inspiriert über sein Menschenbild.
Sehr schön. Vierte Frage, gibt es irgendein Lieblingsbuch, ein Zitat oder einen Film? Und wenn ja, warum genau das oder diese?
Ein Film und ein Zitat in einem, das mich, glaube ich, sehr geprägt hat, ist der Film Matrix. Und es gibt ein Zitat, das ich immer wieder, das mich begleitet. Und das ist das Zitat aus diesem Film ist, don't think you are, know you are. Also dieses Grundselbstbewusstsein zu haben, glaub nicht nur, dass du es kannst, sondern weiß, dass du es kannst. Geh selbstbewusst nach vorne und gestalte das, was vielleicht auch in dir drinnen ist, bring es nach draußen.
Also don't think you are, know you are. Ja. Das heißt, dass du es bist. Ja. Oh, wie schön. Letzte Frage. Stell dir vor, Nikolas, du wirst in ein Stadion eingeladen. Da warten 50.000 Menschen auf dich. Ja? Also ich war vor kurzem bei Harry Styles, 60.000, aber 50.000 Menschen warten dort auf dich, weil die dich verehren, schätzen, die hängen an deinen Lippen sozusagen. Und du hast jetzt die Chance, diesen 50.000 Menschen eine Botschaft mitzugeben. Was möchtest du ihnen sagen?
Ich glaube, das, was das Thema unseres Podcasts ist, ich glaube, es wäre, there is more in you. Als Gesellschaft, glaube ich, tendieren wir da oft mal dazu, uns kleiner zu machen, als wir sind. Und ich glaube, in jedem und in jeder stecken großartige Talente drin und Stärken, die jeder von uns in uns drinnen hat. Manchmal ist es eine berufliche Station, die vielleicht einfach nicht zu dir passt und wo du deine Stärken nicht ausspielen kannst. Und das ist vollkommen okay. Die Frage ist, schaffen wir es, eine berufliche Station zu finden, wo die ganzen Stärken, die ich habe, zur Geltung kommen können und wo ich auch ein Umfeld habe, das meine Stärken fördert und auch dazu beiträgt, dass diese Stärken scheinen. Glaubt an euch selbst und glaubt, dass mehr in euch drin ist, als ihr selbst glaubt oder es euch andere sagen.
Sehr schön, danke. Und das schließt für mich so schön noch einmal den Kreis zu Leadership, weil für mich ist Leadership wirklich eben diese Räume zu kreieren, wo Menschen erblühen können, wo sie sich entfalten können, wo mehr vielleicht rauskommt, als sie jetzt glauben oder bis jetzt erlebt haben. Und wunderbar. Lieber Nikolas, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Weisheit, für deine Erkenntnisse. Das letzte Wort kriegt immer noch mein Gast. Was möchtest du meinen Hörern und Hörerinnen noch mitgeben?
Was mir wichtig ist im Leben und was ich kennengelernt habe, ist das, was zählt, sind die Beziehungen, die wir zueinander haben. Und deswegen, was möchte ich Ihnen mitgeben? Leben Sie diese Beziehungen, lieben Sie diese Beziehungen, nähern Sie diese Beziehungen, die Sie zu wertvollen Menschen rund um sich haben, weil am Ende des Tages, und das zeigt die Harvard-Grant-Studie zum Beispiel, das, was ein glückliches Leben ausmacht, sind gute Beziehungen mit guten Menschen.
Oh, und ich danke für die gute Beziehung mit dir.
Danke für die Einladung.
Gerne. In dem Sinne, alles Liebe. Ja.